Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo es heute nicht heißt, Deutschland sucht den Superstar, sondern Streamgestöber sucht die nächste Netflix-Sensation. Das soll heißen, wir wollen uns nach dem Ende von Stranger Things ein bisschen unsere Glaskugel vornehmen und hineinschauen und herausfinden, was ist jetzt wahrscheinlich die nächste Serie, die zum Phänomen werden könnte und die große Serie der Duffer-Brüder beerbt. Und damit ich hier nicht allein spekulieren muss, ich, Esther Stroh, habe ich mich in meiner Zwei-Personen-Jury noch zusammengetan mit unserer Chefredakteurin Jenny Jecke. Hallo Jenny.
Hallo Esther.
Wie viele Stunden Schlaf hast du hinter dir, gerade wenn du mir jetzt gegenüber sitzt?
Also, es ging von 10.30 Uhr morgens ungefähr bis 13.50 Uhr mittags. Also vielleicht zur Erklärung, die Oscars haben vergangene Nacht stattgefunden. Ich habe bei Moviepilot den Live-Blog gemacht und so ein paar Artikel drumherum geschrieben. Die waren erstaunlich früh zu Ende. Das schockiert mich jetzt, weil die haben schon 0 Uhr angefangen. Das heißt, 3.50 Uhr, 4 Uhr war eigentlich schon durch. Dann habe ich aber noch so einen Meinungsartikel dazu geschrieben und die anderen Artikel so ein bisschen aufgehübscht, die ich währenddessen geschrieben habe. Und dann war es irgendwie schon um 9.30 Uhr und dann musste ich noch alle Memes konsumieren, die seitdem entstanden sind. Und 10.30 Uhr bin dann eingeschlafen. Für 15 Uhr war dieser Termin hier angesetzt und da dachte ich, das schaffe ich. Und dann bin ich kurz vor um 2 aufgestanden, habe einen Kaffee hintergekippt, einen Apfel gegessen und bin hierher gefahren.
Jetzt wisst ihr Bescheid und wenn mal gucken, wie viele Gehirnzellen noch übrig
nicht
sind.
Nicht viele, aber genug hoffentlich für
Streamgestöber. Ich hoffe, du wolltest trotzdem immer mal in einem Gremium sitzen, das auch über die Streaming-Zukunft entscheidet.
Bin ich jetzt der Dieter Bohlen von Streamgestöber oder bist du das für die Suche nach dem neuen Stranger Things?
Ich hoffe, du bist das.
Okay. Wie soll ich das jetzt interpretieren?
Wir machen natürlich nur Spaß hier, wir küren keinen Gewinner, wir wollen eher so informativ spekulieren, was jetzt nach Stranger Things als große Sensation kommt, um die Welt zu begeistern und wir hoffen, ihr habt Lust, daran teilzuhaben. Jenny, ich habe ja das große Finale natürlich gesehen, was Silvester, in der Silvesternacht kam und davor auch alle Staffeln Stranger Things nochmal konsumiert von vorne bis hinten. Und ich habe es auch nicht bereut, es war wirklich eine schöne Erfahrung, da nochmal einzusteigen, denn die Serie lief ja schon seit 2016, also war schon eine Weile her, dass ich die ersten Folgen geschaut hatte und konnte danach auch wieder so ein Stück weit nachempfinden, wie diese Serie eigentlich so einen Sog entwickelt hat, der so viele Leute erfasst hat. Ich glaube, aber du bist eine von den Personen, die irgendwann ausgestiegen sind.
Ja, ich bin nach der zweiten Staffel ausgestiegen, aber jetzt im Vorfeld des Finales habe ich mir tatsächlich nochmal die erste Staffel komplett angeschaut, um auch nochmal so ein Feeling dafür zu bekommen, warum war das eigentlich so erfolgreich, weil ich bin noch nie auf dem Hype-Train von Stranger Things gewesen, hatte aber auch nicht mehr so im Kopf, wie war das eigentlich, weil das, was ich so im Kopf habe, war das, was seitdem viel auch im Internet geteilt wurde, so diese großen emotionalen Elemente, die visuellen Effekte, so das Epische dieser Geschichte, auf das alles zuläuft. Ich habe mir auch das Finale angeschaut. Mhm. Ich habe mir die ganze letzte Staffel angeschaut und mir Wikipedia-Einträge durchgelesen, um zu verstehen, was da passiert ist.
Das Phänomen wolltest du also doch ein Stück weit miterleben, was da jetzt passiert im Finale.
Und war dann auch so ein bisschen überrascht, wie viel plastikartiger und künstlicher alles so wirkt, so gegen Ende, alles so sauber und clean, während die erste Staffel schon noch wirkt wie so eine handgemachte 80er-Jahre-Nostalgie-Serie. Es ist natürlich am Ende eine ganz andere Serie, anderer Parameter und Größenverhältnisse geworden.
Die ist ja auch mit ihren Staffeln einfach mitgewachsen und natürlich auch mit der Aufmerksamkeit, die sie erhalten hat, natürlich logischerweise. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön jetzt, wenn wir drauf gucken und sagen, ich bin vielleicht eher so diejenige, die mit der Fanperspektive auch noch ein Stück weit an Stranger Things hängt und du vielleicht die eher so objektiver drauf schaut und sagt, okay, das haben wir jetzt abgehakt, was kommt jetzt als nächstes? Und das wollen wir natürlich, wenn wir jetzt hier sitzen, herausfinden, aber natürlich erst nach ein paar Worten zu unserem Sponsor.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta-TV-App auf deinem Handy oder Smart-TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta-TV Smart-Stream mit Werbung oder den Magenta-TV Mega-Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta-TV und Magenta-TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, wir stürzen uns in diesen Podcast und haben etwas mit euch vor. Ich erkläre das vielleicht kurz ein bisschen. Wir wollen uns erstmal Stranger Things anschauen. Was hat das überhaupt so besonders gemacht? Warum haben die Leute das alle so in Scharen geschaut? Ist das überhaupt reproduzierbar nach Netflix-Regeln? Dann wollen wir ein bisschen gucken, sind vielleicht schon andere Streaming-Hits gestartet, die Stranger Things beerben könnten, die Nachfolgerpotenzial haben. Und dann wollen wir am Ende natürlich auch noch auf zukünftige Serien schauen, die richtig groß werden könnten. Also vielleicht dann irgendwann so diesen Lückenfüller einnehmen, wenn Stranger Things jetzt eine Leerstelle hinterlassen hat. Was wird das nächste große Stranger Things? Das ist die Frage, die uns heute leiten soll. Fangen wir also mal ganz vorne an. Okay, Stranger Things ist vorbei. Wir können es nicht leugnen. Die Stars sagen, sie wollen jetzt auch was anderes machen. Die kommen also wahrscheinlich erstmal nicht zurück.
Bis sie wieder Schulden angehäuft und Häuser gebaut haben.
Wer weiß, bis Millie Bob Brown erkannt hat, okay, mit der Kinokarriere wird es nichts.
Auf ihrer Farm ist es langweilig. Sie kann den ganzen Tag nicht mit Schafen verbringen.
Genau, aber nichtsdestotrotz, also wir haben jetzt eine Serie, die war ein Erfolg und natürlich lässt sich so ein Erfolg nie wirklich hundertprozentig in Zahlen, in Regeln gießen, denn sonst würde es ja jeder reproduzieren. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Sachen, die wir uns anschauen können und sagen, okay, da hat die Serie offenbar was richtig gemacht. Und vielleicht gibt es da ein paar Parameter, die wir zumindest uns so als auf die Fahne schreiben können, um dann vorauszuschauen. Also die Serie war ja schon eine der meistgeschauten Netflix-Serien überhaupt. Schon so ein Flaggschiff, was immer ausgehängt wurde, wenn du an Netflix denkst. An welche Serien denkst du? Und da war dann Stranger Things schon häufig mit dabei. Gerade wenn es jetzt auch so um Deals ging, wie zum Beispiel mit Netflix und Warner oder jetzt nicht mehr Netflix und Warner, da war dann immer so Harry Potter trifft Stranger Things. Was hat also Stranger Things erfolgreich gemacht? Ich würde mal anfangen mit, was das Besondere war. Es war auf jeden Fall eine originäre Idee. Also wir hatten da keine Buchvorlage, kein irgendwas, was vorher schon existiert hat, sondern es kam ja tatsächlich aus dem Nichts.
Ja, wir haben ja schon oft in unserem Podcast auch darüber gesprochen, dass Netflix das Problem hat, dass ihnen die originären IPs fehlen. Selbst was wie Bridgerton ist ja was, was man mit Lizenzrechten auch sich erstmal ankaufen muss, so diese Buchrechte, um das dann zu verfilmen. Und HBO und bliblablub, Disney Plus, die haben Star Wars und so weiter und so fort. Netflix muss das selber schaffen und Stranger Things war immer so dieses, seitdem es 2016 gestartet ist, dieses Vorzeigeprojekt, das eine originäre IP ist, also Intellectual Property, wurde damals ja einfach gepitcht, weil originell ist bei Stranger Things ja auch so ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen, als Liebesbrief an das goldene Zeitalter von Steven Spielberg und Stephen King, vor allem natürlich in den 80er Jahren. An Vorlagen möchte man fast sagen, wie zum Beispiel S von Stephen King, da gibt es ganz viele Parallelen und auch sowas wie E.T. von Steven Spielberg. Und eine Mischung gehörte zum Pitch damals aus menschlichem Drama und übernatürlicher Angst. Und das war so als Zitat 8 Stunden Sci-Fi-Horror-Epos gepitcht. Das war der Pitch der Duffer-Brüder damals. Und das Interessante ist, man hat einerseits eine originelle Geschichte, in Anführungszeichen. Es gibt keine Vorlage, kein Franchise. Man kann das ganz eigenständig aufbauen. Und andererseits gibt es aber durch diese Inspirationen, viele Anknüpfungspunkte für die Zuschauerschaft, sowohl zum Beispiel Millennials und Ältere, die eine tatsächliche Nostalgie für die 80er Jahre empfinden, weil sie Teile davon auch erlebt
dabei
haben.
Waren, ja.
Genau, als auch sowas wie Gen Z zum Beispiel, die sozusagen eine Nostalgie von einer anderen Generation nachempfinden, weil sie davon ja ganz weit entfernt sind, 10 Jahre später geboren sind, als zum Beispiel die Figuren oder die Handlungszeit von Stranger Things. Und das ist für mich schon sowas wie dieses Einmalige, was ganz selten zusammenkommt, ne? Dass man was Neues hat, das eigentlich gar nicht neu ist. Eine der wichtigsten Voraussetzungen, glaube ich, für den Erfolg.
Ja, ja. Außerdem sprichst du schon an, was ich hier sehr interessant finde, so ein bisschen, wenn wir in Richtung Zielgruppen gucken, dass sowohl ältere als auch jüngere Generationen abgeholt werden können. Denn bei Filmen sprechen wir immer von dem Vier-Quadranten-Film, der also möglichst ein großes Publikum anspricht. Also das können sich Kinder angucken, das können sich Erwachsene, Eltern, Alleinstehende, was auch immer angucken. Und ich glaube, das war bei Stranger Things zumindest bis zu einem gewissen Punkt auch so. Natürlich gibt's gruselige Elemente und dann müssen immer alle entscheiden, oh, ist das noch gerade gruselig so, dass ich es noch aushalte oder nicht. Aber es war doch ein großes Spektrum, hatte ich den Eindruck, was da abgedeckt wurde, oder, an Publikum?
Ja, ich finde diesen Vier-Quadranten-Aspekt, der kommt ja auch so ein bisschen aus dem Sprechen oder der Sprache über Blockbuster-Kino, sehr spannend. Der bedeutet ja im Wesentlichen, und das ist immer so ein bisschen, was versteht ihr als alte Menschen? Der bedeutet ja im Wesentlichen, dass er sowohl Männer unter 25 und Frauen unter 25, als auch Männer und Frauen über 25, also wenn, wo das Leben schon aufgehört
hat. Die Senioren werden nicht mehr mitgezählt, genau. Die über 70.
Anspricht. Und ich finde das jetzt gerade so, wenn man auf den Erfolg schaut, immer interessant, weil ich schon denke, dass eine Serie wie Bridgerton zum Beispiel, die auch mega erfolgreich ist, die auch in den Top 10 All-Time-Listen von Netflix auftaucht mit älteren Staffeln, dass die zum Beispiel deutlich weniger Männer über unter 25 anspricht als eine Serie wie Stranger Things, die durch ihren, und das ist dann der nächste wichtige Aspekt, glaube ich, großen Cast, unterschiedliche Altersstufen zwischen Teenie und Twen sozusagen, also 15 bis 25, wenn man so will, sowohl die Zuschauerschaft als auch oder die Zuschauerschaft einfach in allen Quadranten repräsentiert. Also ich denke jetzt auch nicht, dass Stranger Things der große Hit im Ü60-Bereich war. Aber das brauchen die vielleicht auch gar nicht, so weit zu gehen. Vielleicht bin ich schon die Grenze so vom Alter her, die Obergrenze.
Mich würde auch mal interessieren, wie das Netflix-Abonnement so bei seiner Zuschauerschaft aufgestellt ist. Also ich zumindest in meiner Wahrnehmung würde sagen, es haben mehr jüngere Menschen Netflix als jetzt zum Beispiel Paramount Plus, wo die ganzen Western noch von damals streamen.
Ja, das Taylor Sheridan-Verse hat, würde ich sagen, auch nicht unbedingt vier Quadranten, aber kommt näher ran.
Ja.
Ich glaube, die Yellowstone-Serien oder Tulsa King sind jetzt auch nicht der Hit bei 14-jährigen Mädchen, nett mal klischeehaft gesagt, aber die kommen, glaube ich, bei beiden Zielgruppen auch ganz gut an.
Ich denke auch, auf jeden Fall. Und wenn wir uns dann noch weiter anschauen, was Stranger Things auszeichnet, sehe ich da vor allem auch noch den Genre-Aspekt, den ich nicht unterschätzen würde. Denn natürlich hat Netflix jede Woche eine neue Thriller-Serie im Programm, die dann zwei Wochen auf Platz 1 steht und alle gucken sie und dann haben sie es wieder vergessen. Aber ich glaube, sowas wie Fantasy oder was Übernatürliches, Horror, was irgendwie dem noch ein gewisses Etwas gibt, was über die Masse, die diese Erzählung hinaus erhebt, ist doch ein Faktor, der wahrscheinlich eine Rolle spielt.
Ja, ich finde auch, was du schon vorhin erwähnt hast, so, man hat ein bisschen was Gruseliges, aber es ist nicht zu gruselig. Man hat ein bisschen Fantasy, aber es hängt sich nicht zu weit in richtige Fantasy hinein, was, glaube ich, auch manchmal abturnen kann, egal wie erfolgreich jetzt zum Beispiel die Herr der Ringe oder Harry Potter Geschichten sind.
Du willst sagen, es gibt Menschen, die lieben kein Fantasy, Jenny?
Ich deute es an,
ja,
aber
ja.
Will gar nicht weiter darauf eingehen, nicht, dass ich jetzt
nicht mir gegenüber
Konfliktpotenzial im Podcast führe. Also man hat so Action, aber nicht zu viel. Man hat Romantik, aber nicht nur Romantik. So, das ist ja auch nicht von Anfang an alles in der Serie schon drin. Aber gerade zum Beispiel der Romantikaspekt, der entwickelt sich ja immer stärker, so von Staffel zu Staffel. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um so die Zuschauerschaft zu halten und auszubauen. Das heißt, man hat für alle irgendwie was, diesen Gemischtwarenladen, der, glaube ich, auch so zum klassischen Blockbuster-Rezept aus dem Kino gehört, dass man eben so, nehmen wir mal, also jetzt mal wirklich gesponnen, ne? Ich vergleiche die jetzt nicht qualitativ, aber sowas wie Armageddon, ne? Und das ist, wenn ich immer an Blockbuster denke, dann denke ich immer an Jurassic Park und Armageddon. Aha. Armageddon von Michael Bay mit Ben Affleck und Bruce Willis ist für mich so Standard-Blockbuster. Man hat Science-Fiction, Action, man hat irgendwie den grummeligen Papa, man hat die junge Liebesgeschichte, man hat die skurrilen Randfiguren, die sind also auch vergleichbar mit den Randfiguren aus Stranger Things, würde ich sagen, wenn die da auf der russischen Raumstation in Peter Stormare treffen und so weiter. Oder dieses ganze große Ensemble an skurrilen Leuten. Und dann hat man irgendwie so die Aerosmith-Banger drinne, bei denen man mitfühlen kann.
Stimmt, Musik ist auch nicht zu unterschätzen.
Musik ist ganz wichtig, vor allem dann auch für die weitere Popularisierung, das Teilen von Clips und so weiter und dann die Präsenz in den Spotify-Charts von bestimmten Songs, wo dann wieder darum geredet wird, wie kommt das Kate Bush da als wegen Stranger Things. So, das ist eine endlose Diskursmaschine. Aber also Stranger Things ist für mich schon das Armageddon von Netflix, möchte ich damit sagen. Und das liegt nicht nur daran, dass mein Gehirn gebraten ist.
Im buchstäblichen Sinne. Ja, aber ich finde, du sprichst auch noch was Interessantes an. Dieses Anknüpfen können ist natürlich auch was, man kann ja eine Serie schauen und dann wieder sagen, okay, fand ich nett, fand ich gut, lege ich wieder weg. Aber wenn man drüber spricht, ist natürlich der viel größere Faktor, dass man dann mit anderen ins Gespräch kommt, dass andere davon erfahren. Und das ist natürlich auch eine große Stranger Things Sache. Und ich würde sagen, das ist auch daran geknüpft, dass eine Serie was mitbringt, worüber man einerseits reden kann, also entweder kontroverse Figurenentscheidungen oder so, aber eben auch vielleicht so ein bisschen so ein Rätselfaktor von, wo geht's jetzt eigentlich hin? Ein bisschen was offen lassen, wo man noch in die Zukunft sehen kann, um selbst vielleicht eine Theorie zu schmieden.
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, da ist auch der größte Vergleichspunkt zu der, würde ich sagen, der Ur-Blockbuster-Serie schlechthin, nämlich Game of Thrones, was ja auf einer IP basiert von George R. R. Martin, aber dadurch, dass die Bücher nie beendet wurden, sorry, ist so, und ich glaube, die werden auch niemals
nicht
beendet.
Noch nicht, Jenny, noch, bitte sag das noch.
Du hast schon deine Vorbestellung für The Winds of Winter immer noch offen.
Ich habe schon einen Kryo-Schlaftank für George Martin angelegt, damit er lange leben kann.
Aber dadurch hat man, glaube ich, mehr noch zum Beispiel als damals bei der Harry Potter-Reihe, so diese bei Game of Thrones dieses endlose Spekulationspotenzial gehabt, was dann in unterschiedlichsten Foren und sonst wo im Netz da war. Und bei Stranger Things, wenn man die erste Staffel schaut, da ist das ja noch gar nicht so extrem. Ne? Es wirkt erstmal so halt wie so eine Variation von S. Mhm. Und man denkt, wie soll daraus all das wachsen? Aber die Duffer-Brüder haben das mit ihrem Autorenstab halt sehr clever immer weiter ausgebaut. Auch ähnlich wie bei Lost, noch nicht ganz so frustrierend. So, also immer auch was Neues hinzugefügt. Und gerade weil die Serie ja dann auch so mehr noch Richtung Fantasy in späteren Staffeln geht, dann auch so viel Diskussionspotenzial auch um Wegner und die Backstory und bliblablub geschaffen. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig bei einem modernen Blockbuster, wo eben Game of Thrones so im Serienbereich vorgegeben hat, wie sowas aussehen muss, bis hin zum Finale, das hart diskutiert wird, dass diese Offenheit da ist, in der sich die Fans so hinein imaginieren können mit Theorien und Wünschen und Fanfic vielleicht auch.
Ja, und da schließt sich auch wieder der Kreis zu unserer ersten Beobachtung von, es ist was Originäres, weil halt keine Vorlage vorhanden ist, haben wir keine feste Ansage, da geht's hin. Manche sagen, ich weiß schon Bescheid, ihr Noobs. und deswegen befeuert das natürlich auch noch mehr, dass keiner Recht haben kann, bis das Ende nicht erschienen ist. Ich würde außerdem noch hinzufügen, dass bei Stranger Things auch das Besondere ist, dass, obwohl es ja in gewisser Weise eine Horrorserie ist, der Feel-Good-Faktor sehr hoch ist. Also Leute müssen sich auch mit den Charakteren unbedingt identifizieren können, Mitgefühl haben, mitfiebern, was passiert mit dem. Und dass, selbst wenn jetzt schlimme Dinge da passieren, da immer diese warmen Gefühle dabei sind, das zu gucken. Ich kenne wirklich viele Menschen, die sagen, wenn jetzt irgendwie was, eine Action-Serie, wo grausame Sachen passieren, sagen, nee, gucke ich mir nicht an, das ist mir vom Gefühlsfaktor nicht zu hart oder so. Und da wären natürlich auch schon wieder viele ausgeschlossen. Kann man warme Seriengefühle von Anfang an produzieren?
Das ist natürlich schwierig. Ich glaube, da kommt es auch ganz stark auf das Casting an. Das ist immer so ein Aspekt, der, glaube ich, unter den Tisch fällt. Ich freue mich auch, dass es bei den Oscars jetzt ein Casting-Oscar gibt, auch wenn, ich rede nicht über die Gewinner. Aber das ist, glaube ich, enorm wichtig. Das war bei Game of Thrones auch so, dass man den Grundcast hat, in dem man sich sofort verliebt hat. Und Game of Thrones ist jetzt nicht das, was ich als Feel-Good-Serie bezeichnen würde, aber man hat auch immer wieder die neuen Leute gefüttert bekommen, die man dann zusätzlich ins Herz schließen konnte. Und ich finde diesen Vergleich auch zwischen Stranger Things und GOT sehr schön, weil man auf der einen Seite zum Beispiel einen Pedro Pascal hat, der in Game of Thrones so für eine Staffel nicht viel gutmäßig eingeführt wurde, aber den man sofort ins Herz schließt. Ein brillantes Casting für diese Figur. Und dann verschwindet er und macht seine Hollywood-Karriere. Und auf der anderen Seite hat man Joseph Quinn, der eigentlich einen ganz ähnlichen Karriereverlauf bei Stranger Things in der vierten Staffel hat.
Ja, in der vierten.
Genau, in der vierten Staffel. Das heißt, man hat so diese als Basis bis zum Ende der Serie so diese bestehende Freundschaft und das neue Element, das hinzukommt, nämlich Eleven halt. Und dann, das ist so, glaube ich, elementar für den Feel-Good-Bereich. Natürlich auch die ganze Geschichte mit David Harbors Figur und so weiter. Also man hat so eine Familie.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Familie ist so ein Wort. Diese Seriencharaktere werden zu deiner Familie, was bei solchen Serien wie Stranger Things natürlich auch noch dadurch befeuert wird, dass das so kleine, süße Kinder sind, die da einsteigen. Und dann siehst du die in jeder Staffel größer werden.
Das geht wenn die nur zu deiner so.
Verwandtschaft
Das geht
gehören.
Nur dir so, die kleinen, süßen Belger. Ich fand die immer nervig von Anfang an. Aber so ist das.
Ja, so ist das. Ich glaube, viele freuen sich dann halt teilhaben zu können an diesem, einfach, ob du es nun magst oder nicht, an dem Spektakel des Erwachsenwerdens, was da stattfindet.
Ja, das Mitwachsen mit den Stars ist enorm wichtig. Das ist jetzt auch weniger die Parallele zu Game of Thrones, aber die Parallele zu Harry Potter, wo was ja ein bisschen straffer produziert wurde im Vergleich zu Stranger Things. Harry Potter musste natürlich auch nicht eine Pandemie überwinden, so was den Abstand zwischen einzelnen Filmen angeht, aber Stranger Things hat einfach andere Herausforderungen zu meistern. Aber dass man mit diesen Figuren und Stars aufwächst und auch so eine Millie Bobby Brown zum Beispiel heranwachsen sieht zu einem richtigen Star, die dann auch noch andere Netflix-Filme anführt. Das ist so dieser ganze Meta-Aspekt rund um die Serie, die Liebe zu der Serie, glaube ich, auch befüttert und das Reden über die Serie.
Stimmt, finde ich eine gute Beobachtung, dass es halt nicht nur auf die Serie beschränkt ist, sondern auch das Drumherum auch. Und man wünscht den Leuten, dass sie eine Karriere haben und bei manchen klappt es und bei manchen nicht. Würdest du diesen Spektakelaspekt, den Stranger Things ja trotzdem auch hat, dass jede Staffel irgendwie größer, bombastischer, monströser sein muss, auch als Notwendigkeit betrachten für so einen Serienerfolg, dass man nicht auf einer Ebene stehen bleiben kann, sondern immer noch was hinzufügen muss?
Ich glaube, das ist für so eine richtige Blockbuster-Serie eine Notwendigkeit. Gerade, also wenn wir schon den Begriff verwenden, der kommt ja auch aus dem Kino und da ist das Spektakel enorm wichtig. So, also man redet ja nicht von ungefähr von sowas wie Titanic oder Jurassic Park oder eben Armageddon, wenn man von Blockbustern redet. Das heißt, es geht auch um dieses, das kann ich nur in dieser Serie sehen, in diesem Ausmaß. Das ist aber natürlich gleichzeitig auch ein Fallstrick für die Serie, dass sie sich immer wieder überbieten muss. Mein Eindruck war so, ich habe natürlich nicht alles so detailliert geguckt wie alle anderen, aber mein Eindruck war, dass Stranger Things eigentlich das ganz gut gemanagt hat, die Figuren immer wieder in den Vordergrund zu
rücken. Genau, die größte Gefahr ist ja bei solchen Steigerungswahn, dass man halt vergisst, die Charaktere auch auszuerzählen mit kleineren Szenen. Ja.
Während bei Game of Thrones das, glaube ich, in der finalen Staffel zu größeren Problemen geführt hat. Ich liebe ja diese gigantische Schlacht da, die lange Nacht und so, aber das führt dann dazu, dass dann bei der begrenzten Folgenzahl andere Sachen hinten runterfallen.
Ja.
Und mein Eindruck war, dass das bei Stranger Things ganz gut läuft, aber ich glaube schon, dass diese Erwartung, was Episches zu sehen, auch dazu gehört.
Ja, und da ist ja dann auch wieder dieses, ich muss daran teilhaben, was bei Netflix produziert wird, von wenn alle Stranger Things gucken, dann musst du da vielleicht auch mal reingucken. Was ist das für eine große Serie mit großen Bildern und großen Gefühlen und sonst noch großen Sachen? Eine letzte Sache, die mich ansonsten noch beschäftigt hat, ist die Frage, muss so eine Serie, die jetzt wie Stranger Things bei Netflix Erfolg hat, muss die englischsprachig sein, also aus dem englischsprachigen Raum kommen? Denn natürlich haben wir auch immer wieder fremdsprachige Erfolge wie Squid Game, die jetzt dann halt von woanders aus dem koreanischen Sprachraum, aus dem Nichts kam. Aber ist es vielleicht trotzdem notwendig, sich auf dieser englischen Basis ausruhen zu können? Weil hat ja nun mal in England, in den USA seinen Anfang genommen.
Also ich glaube, das macht es einfacher, weil die Hürde einfach geringer ist für, sage ich mal, deutsches Publikum da einzusteigen. Ich glaube, die Hürde in eine koreanische Serie einzusteigen ist einfach automatisch ein bisschen höher.
Ja.
Andererseits finde ich Squid Game immer noch ein schönes Beispiel, dass es eigentlich dann doch nicht notwendig wird, dass sich die Qualität und das Konzept der Serie auch so durchsetzen kann. Bei Squid Game hat man natürlich dann das Problem gehabt, dass die Serie eigentlich gar nicht dafür ausgelegt war, auf zwei oder drei Staffeln zu laufen und darunter hat sie ja dann auch gelitten. Aber Squid Game ist für mich so immer, es ist für mich eigentlich auch ein viel größeres Phänomen als Stranger Things, dass das passiert ist. Yeah. Und so ein südkoreanischer Dude macht diese Serie und wir alle liegen ihm zu Füßen.
Ja, gleichzeitig sehe ich aber auch, wenn ich jetzt die Serien, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind, vergleiche, trotzdem auch Ähnlichkeiten wie den originären Ansatz, die Figuren, mit denen man mitfiebert, das Spektakel, was am Ende ja die Menschenleben kostet und so. Also, dass da schon doch auch Parallelen da sind. Aber klar, wenn englischsprachig, hat man vielleicht erstmal eine bessere Startposition.
Wichtig ist, glaube ich, dass es sich mit Themen befasst, die einen gewissen universellen Gehalt haben. Und bei Squid Game ist das, glaube ich, auch so die Sozialkritik, die man auch über die Grenzen hinweg versteht, in die man sich hineinversetzen kann, auch wenn man vielleicht in Deutschland nicht so ein Problem mit Wettschulden hat, noch nicht wie in Südkorea sozusagen als Beispiel. Und bei Stranger Things, was ja jetzt nicht unbedingt die sozialkritischste Serie war, hat man aber so eben diesen Coming-of-Age-Aspekt von einer Monstergeschichte, in die sich auch jeder und jede hineinversetzen kann.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so essentiell, um den Erfolg zu haben.
Und wenn man dann halt noch ein großes Ensemble hat, wo auch alle Altersgruppen drin sind, hat ja jeder vielleicht irgendeine Figur, an der sie sich hängen kann oder sie dann.
Meine Figur war auch immer Winona Ryder, muss ich sagen.
Interessant.
Nachdem ich am Anfang Probleme mit ihr hatte, gerade jetzt nach dem Rewatch, muss ich nochmal sagen, ein Glück, dass da auch ältere Menschen in der Serie dabei waren.
Ich war immer ein Dustin und Steve Verfechter. Aber gut, siehst du, da funktioniert es schon mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlich ansprechen. Hast du sonst noch Aspekte, die du bei den Regeln besprechen möchtest, wenn wir sagen, was hat dieses Hit-Rezept Stranger Things ausgemacht?
Also im Grunde würde ich schon in den nächsten Aspekt hinübergehen, weil ich glaube, es ist elementar, wenn man so einen Hit will, dass man, wenn man anfängt, zumindest nicht 2 Jahre Pause zwischen den Staffeln hat. Stranger Things wurde, glaube ich, zwischen 2016 und 2019, glaube ich, so 3 Staffeln rausgehauen. Und das ist schon sehr wichtig. Ähnlich wie bei Game of Thrones. Am Anfang konnte man sich noch darauf verlassen, dass die relativ zügig kommen, die 9 Staffeln. Und dadurch wird dann so die Grundbasis an Fans geschaffen. Wird von Staffel zu Staffel immer größer. Und dann hat man irgendwann so diese kritische Masse erreicht, wo eine Serie das auch überlebt, dass die Pause länger wird.
Mhm.
Und das war bei Stranger Things sehr, sehr schön zu beobachten.
Stimmt. Ist natürlich bedingt auch wieder mit dem, die Serie wird größer und aufwendiger, deshalb braucht sie mehr Zeit. Aber ja, das finde ich spannend. Bitte ab sofort immer die 2. Netflix-Staffel, 1 Jahr mindestens, nur später. Finde ich gut.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen 5-teiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. 3 Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle 5 Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Ansonsten lass uns doch mal weitergehen zu ein bisschen dem Erbe. Wir haben ja trotzdem große Netflix-Serien, die aktuell laufen. Vielleicht hast du mal ein paar Zahlen parat. Was hat eigentlich Netflix Stranger Things an Aufrufzahlen produziert und was kommt da so in ähnliche Regionen, wenn wir uns allein die Views ansehen, die auch Netflix veröffentlicht hat?
Also jeder kann ja bei Netflix diese All-Time-Listen aufrufen. Das ist ja frei zugänglich. Und wenn man da drauf schaut, steht da auf Platz 1 bei den englischsprachigen Serien gar nicht Stranger Things, sondern Wednesday Staffel 1. Das ist jetzt auf den ersten Blick schon sehr beeindruckend. Und ich will auch den Erfolg von Wednesday mit Jenna Ortega nicht kleinreden. Die haben in der ersten Staffel, was schon damals auch, glaube ich, nicht komplett überraschend war, aber auch ein Phänomen, über 250 Millionen Views zustande gebracht. Das ist so die weltweiten Views innerhalb der ersten 91 Tage, so in der Art. So ist immer die Zählung dicht gefolgt von Adolescence sozusagen, wobei eigentlich nicht dicht, hat 100 Millionen Views mehr als Adolescence. Und dann kommen erst 2 Stranger Things Staffeln, nämlich 4 und 5. Da muss man natürlich immer bedenken, dass als Stranger Things gestartet ist, die Zählung anders war und es ist nicht diese transparente Veröffentlichung der Aufrufzahlen von Netflix gab. Das verdanken wir erst. Vielen Dank auch hier an die Gewerkschaften in den USA, dem Doppelstreik in Hollywood, der dazu geführt hat, dass Netflix diese Zahlen mit uns teilt. So.
Und natürlich, weil die erste Staffel meistens auch ein bisschen, also häufig länger braucht, um so eine Viewerschaft anzuhäufen, waren vielleicht jetzt nicht am Anfang gleich die großen.
Genau. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem eine enorm erfolgreiche Serie, Stranger Things, für Netflix. Merkt man auch an so Zahlen, wie es hatte ich gelesen, dass die allein seit 2020, also nicht mal in ihrer gesamten Laufzeit, 1 Milliarde Dollar erwirtschaftet hat, so Merchandise und was weiß ich alles, was da drumherum passiert. Also das ist schon enorm. Und wenn man sich aber so anschaut, was gibt's denn noch so an vergleichbaren Hits? Da ist eigentlich Squid Game schon das, was für mich so am ehesten vergleichbar ist. Ist auch ungeschlagen mit den ersten 2, 3 Staffeln, die sozusagen bei den internationalen Serien auf Platz 1, 2, 3 stehen mit hunderten Millionen von Aufrufen. Aber wenn man wirklich mal so verwandte, vor allem englischsprachige Serien anschaut, da fand ich es schon erstaunlich, da gibt es gar nicht so viel, die so erfolgreich sind. Also Wednesday ist der nächste Verwandte sozusagen in Sachen Erfolg. Erste Staffel 191 Millionen Views, zweite Staffel 123 Millionen, was für mich schon so eine Warnglocke ist, ne? Es gab eine relativ lange Pause zwischen der ersten und der zweiten Staffel von Wednesday. Und Wednesday, um nochmal zu unserem Anfangsgespräch zurückzukommen, ist so eigentlich so die das klassische, der klassische Stranger Things-Klon, abgesehen davon, dass es eine IP hat, nämlich die Addams Family. So, das heißt, man hat Teenager und Twins in den Hauptrollen, man hat einen Schulkosmos bei Wednesday. Das heißt, dass ähnlich wie bei Harry Potter und bei Stranger Things eine Möglichkeit, das Ensemble ständig zu erweitern. Man hat einen Kernstar mit Jenna Ortega, der vergleichbar ist mit Eleven, nur halt größer schon, weil sie schon ein klarerer Fokus ist als Hauptfigur. Man hat aber auch die Erwachsenen, mit denen man sich identifizieren kann. Man hat das ganze Lehrerpotenzial endlos. Theorien könnte man spinnen. Also
Genre-Aspekt, Fantasy,
4 Quadranten, gruselig, aber nicht zu gruselig. Also da hat sich schon jemand was gedacht, als Wednesday bestellt wurde, möchte ich damit sagen. Aber zwischen der ersten und der zweiten Staffel gab es kein Wachstum. Was ich auch interessant fand, war, dass die zweite Staffel wurde ja in 2 Teilen veröffentlicht. Und zwischen dem ersten Teil der zweiten Staffel und dem zweiten Teil der zweiten Staffel von Wednesday, Staffel 2, gab es einen Abfall von 40% von Views, so im wenn man den Start jeweils vergleicht. Das heißt, ich sehe da nicht dieses Wachstumspotenzial bei Wednesday, wie es von den ersten zur zweiten zur dritten Staffel von Stranger Things möglich war. Und was hinzukommt, ist, dass die nächste, die dritte Staffel von Wednesday auch erst 2027 kommen soll. Das heißt, man hat wieder über ein Jahr Wartezeit bei der Serie, weil Jenna Ortega offensichtlich zu groß ist für Stranger Things, genau. Ja. Und gehen wir dann weiter, dann haben wir, und das war wirklich überraschend für mich, weil ich mich nicht so mit Bridgerton beschäftige, haben wir Bridgerton natürlich mit Staffel 3, die 131 Millionen Views hat, also auch ordentlich mehr als Wednesday Staffel 2. Und vor allem Queen Charlotte.
Ja.
Und da stehst du, und die hat 133 Millionen Views. Und da stehst du ja ein Thema, ist das eine Miniserie gewesen?
Genau, die ist angelegt als, wir kennen die Charaktere daraus, wir reisen in die Vergangenheit, erzählen eine Vorgeschichte, die aber in sich abgeschlossen ist und trotzdem wieder darauf verwiesen werden kann. Also gerade in Staffel 4 zum Beispiel hängt dann irgendwo mal ein Bild im Hintergrund rum und dann denkt man, ach ja, Queen Charlotte, als sie noch jung war, das habe ich da auch gesehen, könnte ich das echt mal wieder gucken.
Da wundert es mich, dass ich nicht noch mehr mache in der Richtung, weil
wurde jetzt
so
gerade bestätigt tatsächlich. Die nächste Vorgeschichte ist von der Mama Bridgerton, die jetzt kommen soll. Also da ist schon da durchaus mehr geplant. Da hatten sie natürlich erstmal die Aufgabe, okay, wir haben jetzt schon 4 Staffeln von der Hauptserie, die ist auf wahrscheinlich 8 Staffeln ausgelegt, wenn man sich an die Buchvorlagen hält. Da ist also weit in die Zukunft vorausgeplant, ganze Studios wurden nur für Bridgerton erbaut. Insofern, das ist auf jeden Fall durchgeplant. Deshalb denke ich auch, es ist einfach eine große Sache, die da auch lange Potenzial hat, bei Netflix zu bleiben. Wir kriegen es ja selber auch mit beim Artikelschreiben. Da ist das Interesse weiterhin vorhanden, selbst wenn die Staffel jetzt gerade schon wieder fast einen Monat durch ist. Und das ist natürlich auch einfach, dass die aufmerksam bleibt, für uns ein Aushängeschild, um zu sagen, okay, diese Serie, die wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Und da ist natürlich der einzige Aspekt, den du vorhin schon so ein bisschen angesprochen hast, dass da wahrscheinlich weniger die männliche Zuschauerschaft eingefangen wird. Und da fällt dann natürlich schon ein Teil der Views dadurch weg. Aber andererseits gucken Leute die, glaube ich, auch mehrfach.
Ja, also das soll ja auch den Erfolg irgendwie nicht kleiner machen. Das ist ja trotzdem einfach krass, was Bridgerton zieht. So. Und was ich auch krass finde, ist, dass halt zum Beispiel so viel mehr zieht. Auch so eine quasi Spin-off-Serie wie Queen Charlotte war erfolgreicher. Und da komme ich zum nächsten Vergleich von Stranger Things als One Piece Staffel 1, wo ja eine riesige IP dahinter steht. Also das ganze Anime-Manga, der ganze
Tausende
Kosmos,
Folgen.
Genau, von One Piece. Dazu hat man ein großes Ensemble an jüngeren und mittelalten Menschen, ständig neue Figuren, die dazukommen, die der Luffy oder Ruffy, auch wie immer er heißt in Deutschland, ich kann mir das nie merken, obwohl ich die erste Staffel gesehen habe, trifft sozusagen. Man hat den Fantasy-Aspekt, man hat nicht Horror, das fehlt völlig, würde ich sagen, soweit ich das bisher gesehen habe, One Piece. Aber man hat natürlich was mit ganz vielen Anknüpfungspunkten, Humor, so eine...
Ich glaube, der Horror wird durch Action so da in der Sparte ersetzt. Und dann hat man natürlich diesen unglaublich erkennbaren Look von bunten Figuren, die sich auch wirklich in ihre Anime-Wurzeln reinlehnen, die nicht verstecken. Das muss man auch erstmal schaffen, wenn man sich so diverse Anime-Kinofilme, die es versucht haben, Anfang des Jahrtausends anschaut.
One Piece Staffel 1 hatte 104 Millionen Views. Also nur noch mal zur Übersicht. Wednesday Staffel 1 hatte 191,4 Millionen Views. Und One Piece Staffel 1 hatte 104 Millionen Views. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Die erste, zweite Staffel von One Piece ist natürlich jetzt erst gestartet. Dazu kann ich keine Aussagen treffen. Meine Prognose wäre eigentlich, wenn ich mir alle Serien anschaue, die schon laufen, dass One Piece am ehesten dahin wachsen kann, wo Stranger Things war. Was für mich allerdings dagegen spricht, ist, dass die Serie ein bisschen zu drüber ist, was das Cartooneske angeht, um eine ältere Zielgruppe zu erreichen. Dass vielleicht das Thema an sich so ein bisschen abturnt, weil man denkt, also so ging es zumindest mir am Anfang, muss ich da jetzt irgendwie noch in die Schule gehen, um One Piece zu verstehen? Das ist so ein Riesending, so ein bisschen hermetisch. Andererseits kenne ich auch Menschen mit wirklich null Anime-Bezug, die diese Serie geschaut haben und Spaß damit hatten.
Ja.
Das spricht auch für sie. Aber so dieses Cartooneske habe ich so das Gefühl, ja, das könnte ein bisschen zu viel sein für manche. Und das bei One Piece frage ich mich auch, wie dramatisch und ernst kann das eigentlich wirklich sein? Oder bleibt das immer auf so einer leichtes Abenteuer-Ebene?
Na, schau dir mal die vorletzte Folge dieser zweiten Staffel
okay.
an. Dann da wurden mit knuffigen Rentieren große Traumawunden aufgerissen, wo du Gefühle haben kannst.
Kommen eigentlich die Telefonschnecken in der zweiten Staffel? Okay, dann gucke ich die. Ich habe zu Hause ein Gemälde von einer Telefonschnecke.
Wirklich?
Ja.
Obwohl du eigentlich keine richtigen Bezug hast.
Genau, trotzdem habe ich das Gemälde.
Schön.
Genau, und dann gibt es noch eine Serie, die naheliegend ist, aber wo mein Eindruck bestätigt wurde, was so den Erfolg hat, den ich so gefühlt habe, als sie rauskam, nämlich diese Live-Action-Verfilmung von Avatar, Herr der Elemente. Da hatte die erste Staffel in Anführungszeichen nur 90,8 Millionen Aufrufe. Das ist natürlich trotzdem sehr viel. So ein so deutsches Serien wie Unfamiliar oder auch Liebeskind, ne? So, da ist 90 Millionen so das, was man will.
Wo man hin will. Ja.
Genau, aber wenn man das jetzt mit 191 Millionen von Wednesday vergleicht, ist natürlich Avatar Staffel 1 ein bisschen. Also nicht enttäuschend gewesen, aber dafür, dass man auch hier eine zugrunde liegende IP, ein riesiges Fantasy-Thema, relativ großes Ensemble hat, fand ich auch so vom Gefühl her, wie viele Menschen über diese erste Staffel von Avatar damals geredet haben, so ein bisschen enttäuschend einfach. So.
Ja.
Ich bin da aber ehrlich gesagt in der Serie auch nicht weit gekommen.
Okay.
Also One Piece fand ich einfacher, da reinzukommen, lustigerweise.
Finde ich total spannend, weil ich auch das Gefühl habe, dass One Piece schon eher so Leute anspricht, die zumindest mal eine Folge gesehen haben. Also ich habe in meiner Kindheit auch so einzelne Folgen geguckt. Dann gucke ich immer beim Gucken nach, okay, wie sieht die Cartoon-Figur aus? Wie ist jetzt der richtige Mensch? Und ich habe den Eindruck, bei Avatar ist es eher so, dass man leichter reinkommt, auch völlig ohne das Vorwissen, die Zeichentrickserie, die drei Staffeln geschaut zu haben. Und eine Fantasy-Welt, die man leicht versteht, da können Leute Elemente kontrollieren und dann gibt's eine böse Nation, die besiegt werden muss und einen Auserwählten. Also
ich muss sagen, ich fand die Figuren einfach total uninteressant. Und bei One Piece, ich weiß, ich kann mir zwar nicht merken, wie die Hauptfigur in Deutschland heißt, weil es da ja einen Unterschied zwischen Luffy und Ruffy gibt, aber der Hauptdarsteller, der Inaki Godoy, das ist ein Traum vom Casting, dass sie diesen Mann oder jungen Mann gefunden haben. Und bei Avatar fehlt mir einfach so dieser Vergleich, so diese eine Figur, wo ich mich dran hänge und das gucke ich jetzt.
Ja, verstehe, was du meinst. Mal gucken, der ist ja jetzt deutlich älter geworden. Da wird jetzt auch schon viel drüber gescherzt, dass er in Staffel 2 auf einmal nicht mehr der kleine Avatar ist, sondern jetzt auf einmal der jugendliche große Avatar, der alle anderen bald überragen wird. Ich sehe aber auch zusätzlich so ein bisschen das Problem bei Avatar, dass es eine Welt ist, in die man eigentlich einsteigen kann. Und ich freue mich auf die zweite Staffel, aber sie ist halt auch eine begrenzte Erzählung. Also in Staffel 1 wurde die erste Zeichentrickstaffel verfilmt, in der zweiten jetzt die zweite und dann ist nach drei Staffeln eigentlich Schluss. Klar kommen jetzt auch noch Filme, die irgendwie hinten dran gehängt werden, aber entweder setzt sich dann Avatar, die Live-Action-Serie zwischen irgendwelchen Nesseln und sagt, ich führe jetzt eigenständig die Geschichte fort, was glaube ich nicht gut ankommen würde bei den Fans, oder es ist halt wirklich ein Phänomen, was schon ein Auslaufdatum hat, wo man sagt, nach 3 Staffeln ist dann auch Schluss.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Gemeinsamkeit mit One Piece. One Piece kann natürlich endlos laufen, weil es so viel gibt, was man noch adaptieren könnte. Aber dadurch, dass die Vorlage eben schon so manifest ist, anders als bei Game of Thrones, um jetzt wieder Salz in die Wunden zu streuen, ist, glaube ich, das Diskurs- und Theorie-Spinnpotenzial viel, viel kleiner bei diesen beiden Serien als bei Stranger Things oder auch Wednesday.
Ja, ich hatte tatsächlich auch bei Avatar den Eindruck, dass es schneller wieder aus dem Diskurs verschwunden ist, dass Leute darüber geredet haben. Das sehen wir ja dann immer auch so ein bisschen, lohnen sich noch Artikel bei uns darüber zu schreiben oder haben die Leute das schon alles Interesse verloren? Und das war bei Avatar und auch bei Wednesday Staffel 2 in meiner Wahrnehmung deutlich schneller wieder weg, als ich es vermutet hätte, so nach einem Monat oder zwei und dann war es irgendwie durch.
Ja, bei Avatar glaube ich einfach, ja, ich persönlich fand die halt nicht interessant. So bei Wednesday haben sie es ja versucht mit dieser Zweiteilung der Staffel, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Wednesday Staffel 2 der Funke einfach nicht übergesprungen ist. Ja. Es gab nicht mal so diese Reibepunkte wie, warum sieht das Monster so komisch aus? So, also das, was da einem dann zum Diskutieren bringt, das fehlt.
Und der
da
Tanz
einfach.
Konnte auch wieder nur reproduziert werden. Da hatten wir irgendwie ein Meme und müssen wir dran anknüpfen, aber hat halt keinen eigenen nochmal Impulsorte, worüber jetzt alle reden. Ne?
Ja.
Insofern finde ich aber trotzdem auch spannend, dass Netflix ja schon auch in der Art, wie Sachen veröffentlicht werden, zeigt, wo große Hoffnungen reingesetzt werden. Also du hast es gerade schon angesprochen, die Teilung der Staffeln. Wir hatten eine Zweiteilung, sogar eine Dreiteilung bei Stranger Things und bei Karate Kid Cobra Kai zuletzt. Wo man also merkt, okay, da wissen sie, da schauen viele Leute zu, das müssen sie strecken, da muss was passieren. Und ich finde immer auch ein ganz nettes Aushängeschild noch, dass manche besonderen Serien, die viele schauen, dann auch so ein eigenes Netflix-Intro bekommen. Also das haben wir zum Beispiel, habe ich jetzt gerade erst bei One Piece gesehen, dass dann irgendwie der Hut durch die Gegend fliegt und dann kippt da sowas im Schiff um und dann ist aber immer ein N draus oder bei Bridgerton fliegt eine Hummel durchs Bild und dann ist da das N. Also dass dann auch so minimal, aber schon Aufwand in eine eigene Vorschau gesteckt wird, dass man sieht, okay, da erhofft sich Netflix was von. Und eine dieser Serien, die neben One Piece und Bridgerton und Wednesday eine eigene Vorschau auch bekommen hat, war ja The Witcher.
Ja.
Aber da, glaube ich, sieht man auch ein Beispiel von, da hatte Netflix große Hoffnung drin und die müssen sich jetzt, glaube ich, davon verabschieden, dass das wieder jemals groß wird. Weil wir hatten ja die 2 Staffeln mit Henry Cavill, dann gab es den großen Ausstiegsskandal, jetzt gibt es Liam Hemsworth in Staffel 3, dann kommt noch Staffel 4 dieses Jahr. Und dann gab es aber auch diese Zusatzfilme, wo man sagt, sieht, okay, da ist so ein Universumswille da, was aufzubauen, was halt über eine Serie hinausgeht. Und ja, dass das so versenkt wurde, ist natürlich schade, aber ich würde jetzt The Witcher inzwischen auch nicht mehr zu den großen Netflix-Hits zählen, die das Potenzial haben, Stranger Things zu werden.
Eine einsame Träne läuft über die Wange von Liam Hemsworths Agent.
Wahrscheinlich. Und also Squid Game hatte auch eine eigene Vorschau, glaube ich, Netflix-Vorschau.
Ja, das finde ich auch so interessant, weil es gibt natürlich auch andere super erfolgreiche Netflix-Serien oder die das hätten werden können, vielleicht nicht ganz so groß, aber sowas wie The Night Agent zum Beispiel ist für mich immer ein gutes Beispiel. Die erste Staffel ist immer noch in der Top 10 der erfolgreichsten englischsprachigen Serien mit 98 Millionen Views und dann ist es einfach nach und nach eingebrochen von Staffel zu Staffel und die neueste ist auch wieder weit hinter der Staffel davor, was so die Aufrufzahlen angeht. Also manchmal stellt sich Netflix, glaube ich, auch ein Bein so mit der Veröffentlichungspolitik und manchmal haben die Serien das vielleicht auch einfach nicht in sich, noch größer zu werden. Also diese Thriller-Serien von Netflix mit jungen Männern in prekären Situationen und mit Waffen in der Hand, die sind vielleicht auch nur für diese 3 Staffeln geboren und dann reicht's.
Ja. Hättest du gern ein Netflix-End gesehen, wo sich der Kühlschrank von Dahmer öffnet und dann ist er so dumm neben dem Leichenkopf?
Dahmer? Ja, hätte ich gern gesehen. Ich bin ja durchaus sowas wie ein Fan von dieser Monster-Serie von Ryan Murphy. Mhm. Da hatten wir auch schon einen Podcast zu. Das ist für mich vielleicht so. Also es kann nicht den Erfolg von Stranger Things ersetzen, weil jede Staffel was anderes erzählt. Aber das ist natürlich schon irgendwie vielleicht auch das Zukunftsmodell, ne? Vielleicht gibt es, und darüber können wir ja reden, vielleicht gibt es gar nicht mehr die Möglichkeiten, Stranger Things 2.0 zu kreieren und alles läuft auf, was ist eigentlich das Monster 2.0 hinaus? Ja, ich hätte gern den Kühlschrank, das Kühlschrank N gesehen und dann Ted Sarandos Gesicht, wenn er das sieht.
Ja, bitte. Dann lass uns doch jetzt wirklich mal einen Blick voraus wagen auf Netflix-Serien, die Potenzial haben, die aber noch nicht gestartet sind. Das ist natürlich so ein bisschen Teeblatt lesen, was wir jetzt veranstalten. Deshalb würde ich als erstes mal auf die nächsten Serien der Duffer-Brüder schauen. Die haben ja Matt und Ross Duffer Stranger Things erschaffen. Deshalb ist natürlich großes Interesse daran vorhanden, was sie als nächstes machen werden. Und tatsächlich haben sie bisher kein Serienprojekt, wo sie als Creator, also als Serienschöpfer gelistet sind, sondern vor allem Sachen, die sie als ausführende Produzenten unterstützen. Also so ein bisschen ihren Namen drauflegen und wahrscheinlich sagen, oh, das hat uns irgendwie gefallen, das wollen wir auch noch mit befeuern. Die erste Serie davon ist Something Very Bad Is Going To Happen. Startet schon am 26.03., also in sehr kurzer Zeit diesen Monat noch. Und hat jetzt auch gerade einen ersten Trailer bekommen ich fasse es mal zusammen mit Horror-Hochzeitsvorbereitungen. Dann nimmt ein Freund seine Freundin mit zu seiner irgendwie ein bisschen gruseligen Familie.
Ist das Netflix Get Out?
So ein bisschen vielleicht.
Oder Ready or Not?
Ja, ja, eher Ready or Not, also ohne den unterschiedlichen Hautfarben-Aspekt, sondern eher so, ja, Rachel und Nikki auf ihrem Anwesen und mal gucken, was da passiert. Also so ein bisschen, also schon die Horrorrichtung. Aber ich glaube, noch ein ganz anderer Tonfall. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich mich da mit den Figuren jetzt so würde identifizieren können wie mit Stranger Things.
Klingt auch eher von der Anlage klein und beschränkt, genau. Und nicht wie ein Epos oder so.
Ja. Sehe ich also nicht als, sehe ich vielleicht als kurzes Phänomen, wo alle sagen, aha, das haben jetzt also die Schöpfer als nächstes gemacht. Okay, na gut, schauen wir weiter. Schon ein bisschen interessanter finde ich die nächste produzierte Serie von ihnen, die am 21. Mai startet, The Burrows. Ich nenne es mal Rentner-Mystery-Sci-Fi. Eine idyllische Gemeinschaft von Senioren wird mit einer überweltlichen Bedrohung konfrontiert und da muss sich dann eine ungewöhnliche Heldengruppe herauskristallisieren. Und sie laufen Gefahr, das ist so schön die Tagline, die dazu existiert, sie laufen Gefahr, irgendwie das zu verlieren, was sie am wenigsten haben, die Zeit.
Klingt wie diese Ted Danson-Serie von der Zielgruppe her, Man with a Plan, ja, auf Englisch.
Ja, oder im so ein Seniorenheim und nicht mehr im Seniorenheim, genau. War der unterwegs dann. Und Undercover im Seniorenheim.
Ich muss ja sagen, mich interessieren die Duffer-Brüder ja eigentlich nicht eher so als abstraktes Gebilde, aber das ist das interessanteste Projekt, was ich so mit ihnen im Zusammenhang irgendwie gesehen habe.
Ich finde, es klingt auch so ein bisschen wie Stranger Things mit Renten an.
Ja, genau, aber ich mag halt den Cast. Man hat Bill Pullman und Gina Davis und Alfred Molina und Alfred Woodard, Jenna Malone, so um den Altersdurchschnitt zu drücken, klingt für mich alles irgendwie toll. Hm? So diese gewohnten, geliebten Gesichter auch irgendwie zu sehen. Ich denke jetzt nicht, dass da der mega 7-Staffel-Hit draus werden wird, aber finde das irgendwie cute, dass sie nach der 4-Quadranten-Serie, die auch alte Menschen über 25 erreichen, auch noch in den Quadrant 6 und 7 hineingehen und so weiter, 5, 6 und so weiter. Alles, was da deutlich drüber ist, altersmäßig. Und könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen Nostalgie bringt. Aber ja, ich sehe da jetzt auch nicht das Mega-Hit-Potenzial.
Ich habe auch die Befürchtung, dass der Quadrant unter 25 hier abgehängt wird, wenn dann halt nicht mehr diese nostalgischen Beziehungen oder Gefühle für so alte Stars, die schon lange dabei sind, vorhanden ist. Ja, okay. Und dann habe ich noch eine dritte Serie mitgebracht, die bisher nur so als Pitch existiert, also noch am weitesten entfernt ist von den Duffer-Brüdern produziert. Ein Fantasy-Road-Trip, auch eine Serie namens Talisman.
Was ist das?
Da ist ein 12-Jähriger, der seine sterbende Mutter retten will, also auch wieder so eher die Zielgruppe Stranger Things, und der dafür ein mächtiges Relikt finden muss, um die Welt zu retten und dann damit auch seine Mutter. Und wurde von Stephen King geschrieben, was ja immer auch ein Name ist, der nicht zu verachten ist, also der dahinter steht. Und von Steven Spielberg produziert.
Naja, der hat ja auch diese Dinosaurier-Netflix-Serie produziert, die da neulich in die Charts gekommen ist. Und da war, also dieses Steven Spielberg produziert, das ist für mich schon seit ungefähr 15 Jahren, seit er diese Alien-Serien produziert hat, die immer bei ProSieben liefen.
Falling Skies und
ja,
so.
Ist das nicht mehr, da bin ich immer vorsichtig, muss ich sagen.
Okay. Aber ich finde zumindest immer irgendwie eine gewisse Beruhigung, wenn er seinen Namen da raufgibt. Und ich dachte mir so von der Thematik her, so ein bisschen Fantasy, Jugend, Coming of Age, Übernatürliches, das könnte auch sehr gut für Stranger Things
sein. Ja, und
Leute
vor allem dieser Stephen King-Aspekt, der macht mich jetzt schon neugierig, weil ja auch die beiden S-Filme, also die waren jetzt nicht so perfekt, sag ich mal, aber das ist ja, ich habe erst, als ich angefangen habe, Stephen King zu lesen, letztes Jahr verstanden, warum Stranger Things so ist, wie es ist.
Okay.
Und es hat es für mich auch interessanter gemacht.
Ja, Na gut, wir werden sehen, ob das irgendwie anknüpfen kann. Ansonsten würde ich natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass auch Stranger Things Nachfolgeformate entstehen. Also wir haben ja jetzt im April, da startet die animierte Serie Stranger Things Tales from 85, also Geschichten aus dem Jahr 1985, die jetzt einfach noch so ein Ergänzungsformat wird, wo die Figuren aufgegriffen werden, aber weil halt die Stars nicht zurückkommen, kriegen wir sie in animierter Form und ich glaube auch sogar von anderen Leuten gesprochen. Insofern, ja, ich weiß nicht, bei animierten Zusatzformaten, siehe The Witcher, bin ich noch nicht überzeugt, dass da Netflix so ein Universum aufbauen kann, aber wir werden es herausfinden. Dann gibt es vage Pläne zu einem Spin-off, was irgendwann als eigene Serie im Stranger Things Universum entstehen soll. Also nicht zu den Figuren, die wir schon kennen, aber weiß nicht, vielleicht davor oder dahinter oder nebenbei, wer weiß. Das ist alles noch sehr unausgegoren. Was sonst noch recht konkret ist, ist, dass es ja ein Theaterstück gibt, was existiert, The First Shadow. Das war bisher natürlich so ein bisschen, ja, wer hat jetzt Zeit nach London zu fahren und sich das anzugucken? Ich leider bisher noch nicht, obwohl es mich interessiert hätte. Aber das wird jetzt auch abgefilmt. Das heißt also, es kommt dann auch irgendwann zu Netflix für die ganze Welt konsumierbar, was natürlich auch spannend ist, weil wir sehen ja viele Leute, Filme, was auch immer, die jetzt gerade die so auf der Schiene fahren. Wenn wir ein Franchise aufbauen, dann kann auch was im Theater stattfinden. Also siehe Hunger Games gibt's jetzt ein Theaterstück, Harry Potter natürlich, Tarantino hat doch auch, was war das bei ihm nochmal?
Der möchte 2027 eine bissige Komödie oder sowas in der Art am West End aufführen.
Genau, und dann gab es sogar letztens für Game of Thrones auch Theaterpläne, die irgendwie verkündet wurden. Also es ist gerade so ein Trend. Und
es gibt ein Fuck You Goethe-Musical, wie ja, ich gelernt ja. habe.
Also nicht zu unterschätzen, dass man die Welt auch da im realen Leben quasi in der eigenen Stadt oder wo auch immer erweitern kann. Verlängern will, den Erfolg in diese Richtung. Und naja, wenn ich mir so Haus des Geldes Spin-offs und Witcher-Animes angucke, ja, es kann man versuchen, aber habe ich bisher noch nicht so erfolgreich gesehen, da ich dachte, da ist dann wirklich das Franchise gelandet.
Ja, das sind irgendwie so diminishing returns, habe ich. Also deswegen hat mich auch der Erfolg von Queen Charlotte zu überraschen. Mhm. So, dass das so gut funktioniert hat, aber das ist bei Netflix ja auch nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme, die Regel bestätigt, fürchte ich.
Und weil die Serie, also noch kurz, Queen Charlotte ja auch irgendwie in diese selbe Kerbe haut von, wir haben jede Staffel eine Liebesgeschichte, die in sich abgeschlossen ist. Man kann sich freuen, am Ende gibt es ein Happy End und das ist ja ähnlich Queen Charlotte, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefgründiger, wenn dann noch Mental Illness reinkommt. Und deswegen ist das Format ja doch sehr ähnlich, auch wenn es ausgelagert irgendwie ist. Ja.
Ja, aber den großen Erfolg bei irgendeiner animierten Stranger Things Serie erwarte ich mir jetzt auch nicht.
Ja, ja. Also wir sehen, es gibt zwar Stranger Things Anknüpfungspunkte, aber wir glauben erstmal nicht, dass das jetzt das große Erbe ist, sondern wir wollen natürlich vorausschauen auf Serien, die das vielleicht aus dem Nichts heraus oder zumindest irgendwie in sich selbst ruhend schaffen könnten. Ich habe mir die lange Liste, die Max erstellt hat, zu den ganzen Netflix-Serien, die dieses Jahr noch starten, angeguckt und stand da so ein bisschen wie so ein Ochs vorm Scheunentor und dachte, springt mich jetzt nichts sofort an.
Ja, das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich ursprünglich so eine Idee hatte, mal darüber zu sprechen, wie es eigentlich nach Stranger Things für Netflix weitergeht, weil da kommt gar nicht so viel.
Ja.
Vor allem die ganz großen amerikanischen Serien fehlen mir irgendwie. Natürlich haben wir jetzt One Piece und so, aber ich glaube, der nächste wirklich große Start ist dann irgendwie im Juli, wenn unsere kleine Farm rebootet
wird. Die hat mich tatsächlich auch angesprungen, weil ich dachte, da ist Nostalgie drin, da ist so Historien, da könnten auch die Western-Fans vielleicht mit aufspringen, so wenn man ein großes Publikum abholen will. Gibt eine Romanvorlage, die Leute kennen.
Gibt ein großes Ensemble mit einer Familiengeschichte. Ist natürlich nicht Mystery oder so, aber eben sticht so in die Yellowstone-Zielgruppe mit hinein. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein großer Erfolg wird, aber ist jetzt nicht glaube ich, direkt vergleichbar mit der Zielgruppe von Stranger Things.
Genau, das war aber auch das, wo ich gesagt habe, da am ehesten, da sind sogar auch schon eine zweite Staffel bestellt, also da haben sie offenbar Hoffnungen davon. Und wenn man natürlich jetzt sich auch diesen Nostalgie-Aspekt ansieht, da gab es halt eine Serie in den 70ern, 80ern, die hatte 9 Staffeln, also die lief ordentlich lange, hat auch Stars vorher vorgebracht und dann gab es irgendwie eine Disney-Miniserie 2005, die ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Aber ist halt, ja, da auch so dieses vielleicht warme Gefühl, was hier reproduzierbar wäre von, wir wollen irgendwie Anteil haben an diesem Leben dieser Menschen.
Ja, meine Angst ist so ein bisschen, dass sie in dieses Dark and Gritty Reboot-Ding hineinfallen, weil unsere kleine Farm hat ja auch ernste Themen behandelt, aber war eben auch so ein bisschen cozy.
Mhm.
Und meine Angst ist, dass es Richtung American Primeval geht. Irgendwie, also weil man ja heutzutage nicht mehr so Grenzlandgeschichten einfach so erzählen kann, die cozy sind in Amerika, sondern man muss ja immer
zu reflektieren, wie die indigenen Ureinwohner verdrängt wurden oder
und
so.
Und deswegen bin ich gespannt, wie sie da die Gratwanderung im Ton schaffen.
Ja, ich auch. Genau. 1935 wurde das Buch auch schon veröffentlicht, also ist schon ein bisschen her, konnte schon eine gewisse Anzahl an Fans ansammeln.
Ja, wenn ich mir die Listen mit Serien anschaue für dieses Jahr, habe ich so das Gefühl, da sind bestimmt viele Hits dabei irgendwie. Also da ist ja auch die neue Monster-Staffel dabei über Lizzie Borden zum Beispiel. Oder die, was worauf ich mich freue, ist Jenseits von Eden mit Florence Pugh. Große Romanverfilmung oder die neue Anya Taylor-Joy-Serie How to Kill Your Family. Aber wenn ich mir da überall die Synopsen durchlese, wirkt das eher so wie ja eine Staffel, zwei Staffeln und mehr nicht.
Punktuelle Phänomene und dann ist auch wieder gut, weil ja, auch wenn man sich diese großen Stars anschaut, die wollen sich ja auch nicht so auf 7 Staffeln oder was verpflichten.
Ja.
Ja, genau. Deshalb wollen wir natürlich lieber ein bisschen noch weiter in die Zukunft vorausschauen und da habe ich als erstes eine Serie mitgebracht, die genau wie Wednesday viel Nostalgie und IP, wie du das ja immer so schön beschworen hast, mitbringt, nämlich Scooby-Doo soll 2027 starten. Manchmal auch Scooby-Doo Origins genannt. Im Cast ist bisher nur McKenna Grace bekannt, die ja gerade überall mitspielt. Also ich glaube, sie ist gerade so ein Star, gerade in der jüngeren Generation, den alle kennen.
Die nächste Jenna Ortega.
Genau, sie ist im neuen Hunger Games Films dabei, der dieses Jahr startet. Sie war jetzt in Scream 7 gerade, Five Nights at Freddy's letztes Jahr in der Colin Hoover-Verfilmung Regretting You, Young Sheldon, Handmaid's Tale, Ghostbusters, Afterlife hat sie alles schon mitgespielt. Also das ist ein Gesicht, was man inzwischen kennt. Schon mal eine gute Ausgangssituation. Dann wird die Serie produziert oder ausführend produziert von Greg Berlanti, der auch nicht zu unterschätzen ist, gerade so für gut zugängliche Franchises, wie zum Beispiel Arrowverse hat er mitbestimmt oder er hat den wunderschönen Kinofilm Love, Simon gemacht.
Und Riverdale hat er doch auch seine Hände im Spiel gehabt.
Hat er das auch? Ja, siehst du, er hat schon so viel gemacht.
Ich glaube, er hat alles bei CW gemacht in den letzten 15 Jahren.
Und dann stehen da noch so Leute wie Josh Applebaum und Scott Rosenberg dahinter. Der eine hat 2 Kinofilme Teenage Mutant Ninja Turtles gemacht, den besten Mission Impossible, Ghost Protocol. Und leider auch sowas wie Citadel, wo ich dann schon wieder dachte, das ist ja bei Amazon eher untergegangen. Oder war Scott Rosenberg dann halt so auch so ein Name, der hat sowas wie Con Air gemacht und High Fidelity, also wirklich Drehbücher geschrieben zu Sachen, die man kennt, die Durchschlagkraft hatten. Die neuen Jumanji-Filme hat er mitgeschrieben. Und ich glaube, diese Scooby-Doo Serie könnte halt so auch so in diese Genre-Kerbe hauen von, das ist ein bisschen gruselig, aber auch ein bisschen wohlig. Wir haben junge Erwachsene als Hauptfiguren, noch ein Hund, der rumläuft und uns erfreut. Franchise-Geschichten halt, irgendwie Geschichte schon im Rücken, sodass alt und jung gleichermaßen aufspringen können. Übernören natürlich, aber das irgendwie lustig entkräftet. Und ja, klar hatten wir natürlich diese lange animierte Serie, die von 69 an lief und dann gleichzeitig aber auch in der nächsten Generation, Anfang der 2000er, die ihre 2 Realfilme mit Freddie Prinze Jr. und Sarah Michelle Gellar und wer da noch alles mitspielte.
Da hatte, glaube ich, auch bei einem der beiden oder bei beiden James Gunn seine Hände im Spiel. Also sie hatten schon so einen Metakommentar-Aspekt mit drin, so überdreht, wie das alles war. Und das könnte ich mir auch in der neuen Serie so ein bisschen vorstellen. Das, ja. Ist, das wird, glaube ich, keine Kinderserie mit Geistern und einem sprechenden Hund, sondern eher so ein bisschen was für Teens und Trends.
Ja, genau. Sehe ich also sehr Stranger Things ähnlich, außer natürlich mit dem Unterschied, dass es jetzt kein originärer Stoff ist, sondern vielleicht eher so in die Wednesday-Kerbe haut.
Könnte aber natürlich auch einfach ein Sabrina werden und ja, ein bisschen Hype auslösen und dann versanden.
Wissen wir nicht. Mal gucken. Scooby-Dooby-Doo. Ansonsten mitgebracht, auch noch von Max ein Stück weit mitgegeben, der natürlich auch uns seine Serienexpertise hier anvertraut hat, ist Solo Leveling, was 2027 bzw. 28 starten könnte. Basiert auf einem südkoreanischen Fantasy, einer Web-Novel, also die dann online veröffentlicht wurde und ist auch inzwischen schon mit 2 Staffeln einer Anime-Serie erschienen. Und gerade One Piece oder auch eben Squid Game hat uns ja gezeigt, so der Markt, der auch ans Asiatische angegliedert ist, ist nicht zu vernachlässigen. Hier geht's um menschliche Jäger, die mit übernatürlichen Fähigkeiten gegen Monster kämpfen, die da aus Portalen, aus Paralleldimensionen kommen. Kommt uns das vielleicht Stranger Things Fans bekannt vor? Ich weiß es nicht.
Ja, klingt ein bisschen wie ein neues Buffy oder so.
Ja, ja, und da muss dann die Menschheit vor der Auslöschung bewahrt werden. Und dann gibt's einen schwachen Jäger, der halt zu diesen Hunters gehört, aber gleichzeitig die einzigartige Gabe hat, seine Fähigkeiten aufzuleveln. Und das verspricht natürlich auch, man kann einfach anfangen mit einer ersten Staffel und dann immer bombastischer und mit dem Helden auch wachsen, größer werden. Da denke ich, steckt auf jeden Fall viel Potenzial drin. Ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie groß das wird, ob dann Leute denken, sie müssen die Vorlage kennen oder nicht, wie sie das aufziehen. Das kann man jetzt natürlich noch nicht absehen, weil sie gerade, glaube ich, erst losgedreht haben.
Ja, und eben auch hier wieder schafft sie den Sprung über Südkorea hinaus.
Genau, ja. Also vielversprechende Zutaten mit coolem Look und cooler Story und ein Bösewicht, der besiegt werden muss. Der König der Toten, der so als Endgegner über allem schwebt. Das ist ja auch nicht verkehrt, wenn man weiß, wo man hin will mit Verliesen und Actionkämpfen. Aber ja, durchaus vielleicht mal schon mal im Hinterkopf behalten, Solo-Leveling. Dann habe ich noch eine Videospielverfilmung mitgebracht, denn wir wissen ja, dass Gaming immer größer wird und auch Verfilmungen von Computerspielen immer ein Publikum finden, wo, also ich glaube, selbst die in Hollywood die Leute erstaunt sind, was da so alles an Geld zu holen ist. Assassin's Creed kommt 2027 zu Netflix als Serie. Es gibt ja durchaus eine Verfilmung mit Michael Fassbender, die existiert.
Aber echte Fans von Assassin's Creed, und das ist eins der wenigen Videospiele, wo ich mehrere Teile komplett durchgespielt habe.
Oh, Jenny.
Reden nicht über diese Verfilmung, weil sie alles, was in den Spielen gut war, einfach ignoriert hat und sich den schlimmsten Teil der Spiele rausgesucht hat, um da die Story drauf zu basieren.
Okay.
Also ich freue mich auf diese Serie, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Assassin's Creed mit seinem Science-Fiction/historischen Elementen sozusagen viel hergeben kann. Man muss aber bei Assassin's Creed sehr viel mitliefern an Story.
Mhm.
So, es gibt natürlich in jedem Spiel eine Story und dann gibt's immer den einen Helden, aber ehrlicherweise war das nie der Grund, warum ich das gespielt habe.
Du wolltest nur von Dächern in große Heuhaufen
und
springen.
Und das habe ich stundenlang gemacht. Das war meine Lieblingsbeschäftigung, durch Florenz zu rennen und in Heuhaufen zu springen. Da ist für mich der Punkt eben, der Film war schon furchtbar und man muss so viel selber mitbringen, um eine spannende Story draus zu machen.
Ja, ich denke aber trotzdem, dass man diese Handlung irgendwie auch für Nicht-KennerInnen runterbrechen kann. Also die zwei Fraktionen, vielleicht kurz für euch, wenn ihr es nicht kennt, sind im Krieg. Die Bruderschaft der Assassinen, die für freien Willen eintritt, und der Templerorden, der die Zukunft manipuliert und irgendwie unter Kontrolle bringen will. Du siehst, ich habe da nicht so viel Ahnung. Ich habe nur bei meinem großen Bruder daneben gesessen und gesagt, oh, spring mal da vom Dach.
Das war mir immer so egal, als ich das gespielt habe.
Und dass da halt so ein bisschen sowohl der Krieg in der Gegenwart als auch in vergangenen historischen Epochen, wo ja dann irgendwie hingereist wird, zumindest im Bewusstsein ausgetragen wird, ist ja schon auch irgendwie spannend, weil man dann auch unterschiedliche Zielgruppen einfangen kann, von Sci-Fi und irgendwie Fantasy oder historische Action.
Ja, aber der Sci-Fi-Aspekt war eben immer lame, ja. Muss ich ehrlich sagen. Das Coolste war immer rumzurennen und dann die Borgias zu treffen oder die Medici.
Ja. Ich denke, da steckt wirklich viel Potenzial drin, wenn man sich so italienische Architektur angucken kann, im Schatten verstecken, Historien, Action-Abenteuer hat. Und die dahinterstehenden zwei Schöpfer, Robert Patino und David Wiener, haben zumindest schon so ein bisschen Dystopie- und Sci-Fi-Erfahrung mitgebracht. Die haben zum Beispiel die Dystopie-Serie DMZ oder Westworld auch mitgewirkt. Also da ist ja, Westworld ist ja sehr ähnlich aufgebaut mit, wir haben irgendwie zwar einen Sci-Fi-Hintergrund, aber eigentlich ist es interessanter, was in der historischen Welt passiert, ja. Insofern, genau, Cast bisher eher unbekannt, aber finde ich eigentlich, spricht nichts dagegen, dass man eine Serie anknüpft und dann da die Leute erst kennenlernt. Ist vielleicht sogar so von Vorteil, dass man die dann länger halten kann. Also merkt euch für 2027 auch Assassin's Creed vor. Und dann habe ich als letztes noch mitgebracht, wahrscheinlich erst 2028, ist noch ganz früh in der Entwicklung, es wird eine neue Dungeons and Dragons Serie geben, manchmal auch mit dem Zusatztitel The Forgotten Realms, also die vergessenen Reiche, benannt. Ich habe ja den Film geliebt, der vor kurzem kam, der leider im Kino ziemlich gefloppt ist mit Chris Pine, aber ich fand den so herrlich erzählt, es war lustig, es war Action, es hat Spaß gemacht zuzuschauen, dass ich dachte eigentlich, warum wird diese Tabletop-Spiel eigentlich nicht noch mehr ausgeschlachtet, noch mehr Sachen dazu erzählt. Und da haben wir natürlich auch wieder die Stranger Things-Anbildung. Was spielen die Kinder immer, wenn sie im Keller sitzen, Jenny?
Dungeons and Dragons?
Ja, da schließt sich der Kreis wieder.
Ja, und John Levy ist beteiligt, der ja auch einer der Produzenten von Stranger Things war. So, hier ist meine Angst, oder als ich mir die Liste angeschaut habe, war das die Serie, wo ich am ehesten dachte, ja, das kann wirklich was werden. Weil Dungeons and Dragons so ein bekannter Name ist und gleichzeitig ist da so viel, was du rausholen kannst. Also du kannst so einen Metafilm machen oder eben so ein richtiges Abenteuer. Du kannst eine Community-Folge draus machen oder eben den schönen Paramount-Film mit Chris Pine. Aber da ist eben auch so ein bisschen alles oder nichts. Ne? Also man kann sich alles hinein vorstellen, aber eigentlich wissen wir überhaupt nicht, was das werden soll. Aber es bringt natürlich viel mit. Vor allem, wenn das, wenn sie dafür dann auch so ein entsprechend großes Ensemble irgendwie finden dafür. Gleichzeitig denke ich, was interessiert mich die Serie? Ich will Dungeons and Dragons 2 mit Chris Pine sehen, verdammt nochmal. Aber das ist ja dann wieder Paramount, ein ganz anderes Studio, ein eigener Streamingdienst.
Vielleicht sagen die dann, ey, die Netflix-Serie hat Erfolg, da sollten wir vielleicht einen zweiten Film produzieren, Jenny.
Ja.
Mal gucken. Der Showrunner Drew Crivello hat bisher nur bei Apple We Crashed gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich an die Serie erinnerst.
Oh Gott.
Die war, ist relativ klein geblieben, also hat kaum jemand drüber geredet, aber das muss ja nichts heißen. Ich meine, wenn wir uns jetzt sowas wie A Night of the Seven Kings angucken, da ist ja häufig eher, dass sich junge, frische Serienschöpfende oder Lenkende holen, die das dann auf Dauer mitbestimmen können. Und ich als Fantasy-Fan, ich sehne mich danach endlich mal wieder so ein bisschen Quest-Fantasy, tolle Gefährten, unterschiedliche Angehörige von unterschiedlichen Völkern oder so zu sehen. Also, und da bringt halt Dungeons and Dragons einen großen Unterbau mit, an dem man sich bedienen kann. Und jetzt muss diese Serie erst noch schaffen, das in eine schöne, tolle Fantasy-Serie zu gießen. Und Fantasy ist ja leider sehr zurückgegangen in letzter Zeit bei Netflix. Insofern ist das auch meine große Hoffnung hier.
Ja, also ich finde, da ist schon was dabei, wo was draus werden kann. Gleichzeitig denke ich mir halt so, vielleicht sind einfach die Umstände gar nicht mehr da, um zweites Stranger Things hervorzubringen. Weil als Stranger Things 2016 kam, gab es so viel weniger Konkurrenz, auch bei Netflix selbst. Es war einfacher, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Die Staffeln wurden schneller produziert als heute und. Und heute ist einfach so viel Content überall. Und wenn du dann deine Weekly Drops hast bei Netflix, ne, das ist so schwer, da irgendwie länger als 2 Wochen im Gespräch zu sein.
Ja.
Deswegen, klar, ich wünsche denen allen viel Erfolg. So, den Scooby-Doo-Leuten vor allem und den Dungeons and Dragons-Leuten vor allem, weil da, also auf Scooby-Doo freue ich mich schon irgendwie. Da ist ein Hund, der kann sprechen, I guess. da bin ich dafür. Aber schwierig. Also mein Fazit wäre auch, kommt ein nächstes Stranger Things? Schwierig, weil es ist auch immer schwierig, das zu programmieren, ne? So, ja. Aus Produzentensicht. Ich habe jetzt aus der Küche diese Zutaten genommen, um mein neues Stranger Things zu machen.
Aber das macht es für mich halt auch so schön eigentlich, dass es aus dem Nichts kommen kann und ich will davon eigentlich auch überrascht werden. Ich will das ja gar nicht vorher sagen, ja, hier hat jemand einen guten Unterbau, hier hat jemand das und das, die Zutaten und dann ist der Hit gekocht. Sondern Stranger Things ist natürlich klar ohne so viel Konkurrenz wie heute entstanden, aber auch aus einem gewissen Gesellschaft, Zeitbild, Stimmungsbild, wo irgendwie viele Leute mit Nostalgie vielleicht lieber da zusammengekommen sind. Und jetzt haben wir eine ganz andere Zeit. Und diese andere Zeit wird eine völlig neue Art von Netflix-Erfolg wahrscheinlich produzieren. Was ja auch irgendwie spannend ist zu sehen. Was ist jetzt gerade das, was die Welt bewegt, was sie dann im Streaming sehen will? Und das will ich schon irgendwie herausfinden. Und wenn es dann halt nicht so hundertprozentig vorhersagbar ist als Phänomen, dann ist das auch schön. Also Hauptsache.
Wir müssen einfach in 3 Jahren den Podcast nochmal aufnehmen und dann sitzen wir wahrscheinlich hier und sagen, na immerhin haben sie noch Bridgerton.
Bridgerton und 100 Thriller-Serien, die jede Woche
starten. Harlan Coben.
Oh, hi, Harlan Coben.
Ohne ihn wären sie verloren.
Gut, ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen. Jenny, danke für deine Gedanken, dass wir hier ein bisschen versucht haben, in die Netflix-Zukunft zu schauen. Ihr könnt uns natürlich auch gern schreiben und sagen, was ihr für potenziell richtig groß haltet bei Netflix, was vielleicht schon gestartet ist oder was noch kommt, worauf ihr euch freut. Wir freuen uns, wenn ihr uns eure Ideen zukommen lasst. Ansonsten könnt ihr natürlich auch noch, wenn ihr ein bisschen unmittelbarer in die Zukunft schauen wollt, nochmal unsere Serienvorschau in 2 Teilen hören, was jetzt dieses Jahr so startet bei Netflix, aber auch anderen Streamingdiensten. Oder halt die Monatsvorschau, was unmittelbar direkt vor der Tür steht, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt was nach Stranger Things. Genau. Und damit sagen wir, habt einen schönen Tag und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.